MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Werden wir irgendwann ewig leben? Der Wunsch nach ewiger Jugend und Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Mumifizierung der Pharaonen im alten Ägypten, Jungbrunnen in der griechischen Mythologie, der unsterblich machende Apfel der Hesperiden. In den 80ern dann eher popkulturell Queen mit der Frage Who Wants to Live Forever? Und momentan in Zeiten der Selbstvermarktung in sozialen Medien wieder sehr aktuell, dass Kliniken mit Programmen zur Verlängerung des Lebens werben. Tech-Millionäre investieren viel Geld, um ihren Körper zu verjüngen. Longevity, also Langlebigkeit, heißt der Trend und den werden wir heute beleuchten. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé.
Hallo Frau Böttcher.
Korrektor ist die Formulierung wahrscheinlich, wir werden das gemacht haben. Ich mache es mal kurz wie beim Pflaster abziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hier ist die letzte gemeinsame Ausgabe mit Professor Kekulé und mir. Kekulés Gesundheitskompass wird es im neuen Jahr dann in der Form beim MDR nicht mehr geben. Nach dieser Folge wird es noch eine mit André Seifert geben und zwar am 18. Dezember. Und die Pressemitteilung verlinken wir nochmal hier in den Shownotes. Dann starten wir direkt ins Thema, Herr Kekulé.
Ja, gerne. Ich wollte noch sagen, ich habe mir sehr viele Taschentücher zum Schniefen zurechtgelegt, Frau Böttcher.
Ironie funktioniert aber nicht. Gut, dann schauen wir darauf, worum es heute gehen soll, nämlich Alter und Tod zu besiegen. Der aktuelle Hype darum stammt vor allem aus den USA, wo der Tech-Millionär Brian Johnson via Social Media allen zeigen will, was heutzutage schon möglich ist. Johnson setzt sein Vermögen für den Traum vom ewigen Leben ein.
And so what I'm trying to do be the first demonstration in the history of the human race to say, actually, there's a fighting chance we may not die.
Unsterblichkeit, drunter macht es nicht. Wir schauen mal auf diesen Menschen. Brian Johnson hat in der Tech-Industrie Millionen verdient, sich 2021 an die Spitze der Longevity-Bewegung gesetzt und nimmt täglich hunderte Tabletten an Nahrungsergänzung zu sich, hat sich das Blut seines Sohnes transferieren lassen, geht jeden Tag 20 Uhr schlafen, steht um 5 wieder auf, gibt jährlich Millionen aus, dass er keinen Alkohol, keinen Koffein und keine Zigaretten, kein Fastfood zu sich nimmt. Das versteht sich fast von selbst. Professor Kekulé, lassen Sie uns darüber reden. Wir haben noch ein paar aktuelle Zahlen vorbereitet. Also 2023 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei ca. 81 Jahren. Die Frauen leben dabei im Schnitt länger als die Männer. Und weltweit führen die Nationen San Marino und Monaco. Dort leben die Menschen etwa 86,4 Jahre. Bevor wir uns der Unsterblichkeit widmen, lassen Sie uns mal auf das Altern schauen. Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da in unserem Körper?
Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Also wir merken es ja alle, dass wir altern. Aber was da genau passiert, ist nicht so richtig klar. Also wir wissen, dass Zellen altern können. Da wird die Stoffwechselfunktion der Zellen über die Jahre immer schlechter, immer schlechter. Sie haben eine schlechtere Energieausbeute. Sie schaffen es nicht mehr, Müll wegzuschaffen, wenn ich mal so sagen darf, also die Abfallprodukte des Stoffwechsels wegzuschaffen, sodass man einer einzelnen Zelle im Prinzip schon anmerken kann, dass sie älter wird. Auch unser Immunsystem altert, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, Immunoseneszenz heißt das, dass also das Immunsystem schwächer wird und dann auch Krankheitserreger nicht mehr so gut erkennt und solche Dinge. Aber was da wirklich dahinter steht, ist wissenschaftlich noch ein ganz großes Thema. Man hat in den 70er Jahren, als ich so angefangen habe, mich für Naturwissenschaften zu interessieren, hat man gesagt, Zufallskatastrophe oder Selbstmordprogramm, so hieß es damals, das Schlagwort. Mhm. Zufallskatastrophe heißt, dass durch Mutationen der Erbinformation, also durch natürliche Zerfallsprozesse unserer Erbinformation, der DNA in den Zellen, die werden ja angeregt zum Beispiel durch radioaktive Strahlung und durch Toxine und alles, was wir so machen im Leben, dass dadurch nach und nach zufällig irgendwann mal die Zelle stirbt, weil sie zu viele Mutationen angehäuft hat, die sie nicht mehr reparieren kann. Und wenn die Information in der Zelle nicht mehr funktioniert, dann funktioniert natürlich alles, was davon abgeleitet ist, nicht mehr. Oder die Alternative war damals eben die Idee, dass es vielleicht so eine Art Selbstmordprogramm gibt, dass menschliche Zellen nach einer bestimmten Anzahl von Teilungen sterben. Das ist in den 60er Jahren schon gewesen. Da hat ein Wissenschaftler, der heißt Leonard Hayflick, der hat damals herausgefunden, dass wenn man Zellen in der Kultur wachsen lässt, also im Labor wachsen lässt, und dann teilen die sich, auch menschliche Zellen, so Bindegewebszellen zum Beispiel. Und da hat er gemerkt, dass nach ungefähr 52 Teilungen immer Schluss ist. Da ist eine Regulation drinnen, dass nach 52 Teilungen, man hat auch dann rausgefunden, woran es genau liegt, nach 52 Teilungen ist einfach die Zelle normalerweise so programmiert, dass sie sich selber umbringt. Deshalb Selbstmordprogramm, eine Variante, die sogenannte Hayflick-Grenze oder Hayflick-Limit, und Zufallskatastrophe die andere Variante. Und so hat man immer überlegt, eins von beiden ist wahrscheinlich der Grund, dass wir altern und irgendwann sterben müssen.
Das heißt, mit Beginn des Lebens fängt auch schon der Tod irgendwie an.
Ja, das ist das Gemeine, dass das in unseren Zellen sozusagen festgelegt ist. Da gibt es konkret, davon hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, die sogenannte Telomerase. Das ist ein Enzym, was dafür sorgt, dass das Ende unserer Chromosomen, also wir haben ja lauter so Chromosomen, in denen die DNA geordnet ist, und die Endstücke, die heißen Telomere. Und wenn sich so eine Zelle teilt, dann verliert sie jedes Mal ein kleines Stück von diesem Telomer. Und da hat man eben festgestellt, dass am Schluss irgendwann zu wenig von dem Telomer da ist, das ist dann sozusagen abgewetzt wie ein alter Zahn. Und dadurch kann sich die Zelle dann plötzlich nicht mehr teilen. Und es gibt aber ein Enzym, diese Telomerase heißt die kann diese Telomere wieder aufbauen. Und das gibt es zum Beispiel in Embryozellen, oder auch in sogenannten Stammzellen, die wir noch im Körper haben, die also von dieser Hayflick-Grenze nicht betroffen sind. Und blöderweise haben diese Fähigkeiten auch Tumorzellen, also Krebszellen. Die machen das so, dass sie eben quasi diese Telomerase dann aktivieren und in der Lage sind, sich unendlich oft zu teilen. Und es gibt auch so ein paar Mechanismen, die heißen Checkpoints, Checkpoint-Proteine. Das sind Proteine, die hat man eigentlich erstmal bei Krebszellen entdeckt. Die sind eben dafür, unter anderem dafür verantwortlich, dass diese Zellteilungszyklen sozusagen mitgezählt werden. Da ist also eine innere Uhr drinnen, die also abzählt, wie oft darf sich die Zelle teilen. Und danach schaltet dieser Checkpoint-Mechanismus sozusagen ab und sagt, jetzt ist aber Schluss, jetzt musst du mal abtreten und dich nicht mehr teilen. Und auch diese Checkpoint-Mechanismen, Kontrollmechanismen in normalen Zellen, die werden auch in Krebszellen abgeschaltet. Das sind also Mutationen, die man genau kennt, wo man weiß, was wird da abgeschaltet, damit die Krebszelle sich unendlich teilen kann. Und die sind auch abgeschaltet typischerweise in so Stammzellen, die ja am Anfang, wenn der Mensch sich entwickelt aus dem Embryo oder auch später bei Wundheilungen und so, müssen die ja zur Verfügung stehen, um ganz schnell Nachschub zu generieren. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber im Prinzip ist es so, dass wir so einen Mechanismus haben, der die Zahl der Zellteilungen begrenzt. Und der wird eigentlich nur bei Krebszellen, im Wesentlichen bei erwachsenen Menschen, dann abgeschaltet.
Altern bedeutet dann irgendwann Tod. Und mit dem Tod beschäftigen sich ja ganz viele. Man sagt ja, es gibt so lapidare Sprüche, sicher ist nur die Steuer und der Tod. Die Vertreter des Barock haben sich mit dem Vanitas-Gedanken auseinandergesetzt. Das Einzige, was ewig ist, ist die Vergänglichkeit. Warum muss man also sterben?
Ja, Vanitas, genau. Das ist wie Memento Mori ist das. Ne? Das steht ja heutzutage auf Tattoos drauf, ohne dass viele Leute immer wissen, was es heißt. Ja, man soll sich daran erinnern, dass man begrenzt ist und die Eitelkeit ist das Schlimmste von allem. Das Sterben, das ist interessant, das hat zwei verschiedene Gründe. Und wenn man sich das genauer klar macht, dass wir wissen ja alle, dass wir sterben müssen, aber es gibt eigentlich zwei Arten zu sterben, mindestens zwei Arten zu sterben. Wenn man genau hinschaut, die eine ist an irgendeiner Krankheit. Also das ist ja so, man kann irgendwie ganz früh Krebs kriegen, Verkehrsunfall, irgendwas, wo man halt krank wird und dann daran stirbt. Interessanterweise ist es so, dass in diesem Bereich die Medizin so im letzten Jahrhundert enorme Fortschritte gemacht hat. Ich glaube, die Lebenserwartung ist 20 bis 30 Jahre verlängert worden im 20. Jahrhundert, also durchschnittlich richtig lange, weil einfach die Menschen nach Unfällen häufiger überleben, Krankheiten häufiger überleben, nicht jede Krebsart ein Grund ist zu sterben. Da gibt es ganz viele eigentlich Erfolge der Medizin, aber auch Erfolge des gesünderen Lebens, sage ich mal, dass man Toxine vermeidet, dass die Luft besser geworden ist in vielen Teilen der Erde und so weiter und so weiter. Also das sind sozusagen die vermeidbaren Todesursachen im Laufe eines langen Lebens. Und dann kommt aber die zweite Art zu sterben, und das ist die dann leider jetzt eben zuschlägt bei den, und die der Grund ist, warum eigentlich die Lebenserwartung jetzt in den letzten, sag ich mal, so in diesem Jahrhundert nicht mehr weiter gesteigert wurde. Und das ist, irgendwann erreicht man eben seine biologische Altersgrenze. Da wird man dann so alt, dass es einfach nicht mehr geht, weil die einzelnen Zellen eben alt sind, weil das Immunsystem alt ist, wie wir es gerade gesagt haben. Und da scheint irgendwie so eine Art Mauer zu sein, gegen die wir dann hinfahren. Und die Leute, die Sie am Anfang geschildert haben, die zitiert haben, da gibt es ja ganz viele, die jetzt auch, muss man dazu sagen, echt Geld damit verdienen, dass sie dieses Versprechen machen. Die sagen ja alle, wir können diese Mauer, die da ganz am Ende ist, durchbrechen. Der Hype entsteht natürlich dadurch, dass es immer mehr ältere Menschen gibt auf der Erde, vor allem in den Industrieländern. Einige von denen haben sehr viel Geld, wissen vielleicht nicht, wohin damit, und machen sich jetzt Sorgen, dass sie demnächst sterben müssen. Und das ist natürlich eine sinnvolle Investition. Das hat man schon in vielen literarischen Werken gesehen, dass man Geld dafür zahlen kann oder irgendwas dafür machen kann, dass man unsterblich wird. Da hat sich Faust ja auch mit beschäftigt.
Stimmt, ja.
Und ja, das ist ein uraltes Dauerthema. Ja. Auch in der Antike gibt es da 1000 Beispiele. Und es ist letztlich so, jetzt diesen Hype, den auch die Religionen haben das ja so ein bisschen versprochen, wenn man es genau nimmt, das hat jetzt in gewisser Weise einen Teil der Wissenschaft übernommen, das Versprechen, was im Moment noch nicht ganz seriös ist, dass die eben sagen, wenn ihr da richtig viel tut, dann können wir diese zweite Mauer, die jetzt euer Problem ist, durchbrechen, weil eben seit Jahrzehnten eigentlich die Lebenserwartung weltweit in den Industrieländern nicht mehr gesteigert wurde, weil wir eben die Krankheiten, sage ich mal, so weit im Griff haben. Und da ist die Grenze, sage ich mal, 120 Jahre, 125, da ist dann wirklich, wirklich Schluss. Und keiner wird 150, also das wird wohl nicht zu erreichen sein. Und das ist diese Longevity-Bewegung, die eben sagt, nein, wir werden das schaffen, wir können das, zahlt uns noch genug Geld auf unsere Konten, dann lösen wir das Problem für euch.
Das Perfide an diesem Geschäftsmodell ist ja, dass es eine Wette in die Zukunft ist. Und keiner bei Menschen so richtig sagen kann, ob das alles was bringt. An welchen Faktoren setzt denn diese Bewegung an?
Ja, also die Wette übrigens haben einige schon abgeschlossen, habe ich gelesen. Da gibt es Leute, die haben dann so Wetten abgeschlossen, wetten, dass ich 150 werde. Und wenn ich nicht so alt werde, kriegen deine Kinder sozusagen das und das Geld von mir. Also man kann es dann sozusagen, da liegt auch vielleicht ein bisschen die Lösung des ganzen Problems bei den Kindern. Also von welchen Faktoren oder was versprechen die konkret, muss man eigentlich sagen. Das interessiert ja wahrscheinlich viele. Also da gibt es... So, der Klassiker ist Aubrey de Grey, das ist dieser Mann mit diesem riesigen Bart, der immer länger und länger wird, wie Methuselix irgendwann mal. Und obwohl Methuselix hatte gar nicht so einen Bart, das war der Druide Miraculix mit dem Riesenbart.
Der hatte aber auch den Zaubertrank.
Der hatte den Zaubertrank, ja. Und der de Grey, der lässt seinen Bart wahrscheinlich so lange wachsen, bis er bis zum Boden geht. Der hat zum Beispiel aufgespießt ein Medikament, das heißt Rapamycin. Rapamycin ist eine Substanz, die ist eigentlich mal entdeckt worden auf den Osterinseln. Die heißen irgendwas mit Rapa in der eingeborenen Sprache. Und Rapa Nui oder so ähnlich heißen die. Und da hat man das so genannt, weil das eigentlich mal ein Pilzmittel war, was man dort entdeckt hat vor langer Zeit. Ein Medikament gegen Pilze, was in einem Bakterium auf den Osterinseln ganz, hat ja auch eine schöne Geschichte dazu, entdeckt hat. Und man hat dann später festgestellt, dass dieses Rapamycin nicht nur Pilze bekämpft, sondern dass das auch zytostatisch wirkt, also Krebszellen am Wachstum hindert. Das wird auch heute verwendet, medikamentös, ist als Medikament auch zugelassen für bestimmte Situationen, wo man zum Beispiel Krebs bekämpfen will oder wo man das Immunsystem bremsen will. Also es ist auch immunsuppressiv. Das hängt übrigens auch häufig zusammen. Krebszellen teilen sich wie wild, aber auch Immunzellen müssen sich, wenn sie reagieren auf eine fremde Angriff eines Bakteriums oder so, müssen die sich ja ganz schnell vermehren. Und auch deshalb sind Medikamente, die Krebs bekämpfen, häufig zugleich auch immunsuppressiv, also unterdrückendes Immunsystem. Und dieses Rapamycin, das hat man eben, Sirolimus heißt das, das gibt es in der Medizin zum Beispiel als immunsuppressive Substanz nach Transplantationen und sowas. Und dann hat man aber eben festgestellt, durch Zufall eigentlich, an Mäusen, dass das auch dieses zelluläre Altern, die zelluläre Seneszenz, also das zelluläre Altern, hemmen kann an Mäusen. Ist auch nicht so ganz unwahrscheinlich oder nicht, passt irgendwie zusammen, weil es ja den Krebs bekämpft, der also sehr schnell wächst und dann wird das irgendwie ausgebremst. Also es war nicht ganz unwahrscheinlich, aber dann haben die Leute gesagt, okay, jetzt gehen wir mal hin und geben das Mäusen und schauen mal, ob die dann jünger werden oder ähnliches. Und in der Tat, das sind eben berühmte Experimente gewesen, ist es so, dass wenn man Mäuse mit dem Zeug füttert, dass die dann tatsächlich jünger werden, besser aussehen, besseres Fell bekommen und also jünger aussehen und dass sie vor allem länger leben, deutlich länger leben. Ja, also das weiß nicht, ob man die Lebenszeit vielleicht um 20% oder sowas verlängern kann. Also ich kenne die Zahl jetzt nicht. Und da hat man dann festgestellt, dass das so ein ganzer, der Grund, warum das funktioniert, ist, dass es einen Signalübertragungsweg in der Zelle gibt. Den hat man in dem Zusammenhang eigentlich entdeckt erst. Der heißt TOR, T-O-R. Das ist eigentlich ganz simple der Name. Der heißt eigentlich nur, das ist das Target of Rapamycin, also das Ziel des Rapamycins in der Zelle. Und dieser TOR-Signalweg, wo man festgestellt hat, dass der in praktisch allen Tieren vorhanden ist, der ist so eine Art Hauptschalter für die Energieversorgung. Das ist ein Sensor, der feststellt, wie viel Energie hat die Zelle. Und wenn sie viel Energie zur Verfügung steht, dann fährt die ganzen Stoffwechselprozesse hoch und kann aber umgekehrt, wenn wenig Energie da ist, sozusagen die Lebensflamme auf klein drehen, wenn Sie so wollen. Lebensflamme deshalb, weil unser Leben ja eigentlich immer so chemische Energie ist, die verbrannt wird, so ähnlich wie in der Flamme. Und das kann es auf klein drehen. Und dadurch werden die ganzen Nebeneffekte, die man so hat, also das Lebensfeuer, das hat ja zugleich zur Folge, dass eben sogenannte freie Radikale entstehen, die DNA kaputt machen und sowas und die mit Grund sind, dass es so viele Mutationen gibt und deshalb das Leben dann irgendwann zu Ende geht. Das alles wird runtergefahren, sodass in gewisser Weise das Leben, kann man sich so vorstellen, chemisch ein bisschen verlangsamt wird oder diese Abbauprozesse verlangsamt werden. Und es ist tatsächlich so, dass diese TOR, Signalkaskade, das Altern bremst. Und da sind jetzt natürlich alle total heiß drauf. Da hat man dann rausgekriegt, dass man in Fadenwürmern, die im Labor gehalten werden, durch Beeinflussung dieser Signalkette das Leben 10-mal verlängern kann. 10-mal, das ist schon eine echte Leistung. Ja. Und man hat aber auch rausgekriegt, dass dieses TOR überaktiviert ist in vielen Krebsarten. Das ist eben auch ganz interessant. Und dass Leute, die also Alzheimer haben, das ist jetzt gerade relativ kürzlich rausgekommen, dass die im Gehirn auch eine Überaktivität von diesem TOR haben. Sodass man sagen muss, also der Eingriff durch das Rapamycin, der hat offensichtlich was mit Abbau von Zellen, mit Degeneration zu tun und verbessert die Energiebilanz des Körpers. Und deshalb gibt es Leute, dieser De Grey ist eben so der Klassiker, der Mann mit dem langen Bart, der eben, weiß nicht, seit vielen Jahren schon Rapamycin und 1000 andere Sachen schluckt. Und dann gibt es eben, der hat diese Don't Die Community, er ist das gegründet, super, ja.
Was passiert, wenn der erste austritt, wegen Kinder?
Ja, da werden die schon Erklärungen, die haben da schon Erklärungen in der Schublade für den Fall. Und Und da gibt es eben viele andere Sachen, die auch funktionieren. Also Rapamycin ist so eines der berühmtesten Beispiele. Eben witzig, dass es so ein Zufallsergebnis war, dass man das gefunden hat. Und da gibt es viele andere Substanzen, die eben auch bei Mäusen irgendwas machen. Mehr oder minder sehr unseriöse, aber auch seriösere. Berühmteste David Sinclair aus Harvard, der also die sogenannten Sirtuine gefunden hat. Das hat auch was zu tun mit Steuerung des Metabolismus, der wird dann sozusagen angepasst, kann man sagen, der Energiestatus wird angepasst an die Nahrungszufuhr. Und wenn diese Sirtuine aktiviert sind, dann wird die DNA-Reparatur beschleunigt, dann wird die Resistenz gegen Stress besser. Und man kann auch nachweisen, dass in Mäusen wiederum, die dann eben verjüngt werden und länger leben. Und da hat man zum Beispiel rausgekriegt, dass diese Sirtuine, die brauchen, um zu arbeiten, so ein Coenzym, wie wir sagen. Also es ist ein Enzym, das braucht einen zweiten Faktor, damit es funktionieren kann. Und ein ganz häufig benutztes Coenzym, was alle Medizinstudenten total nervt im Biochemieunterricht, das heißt NAD, ja, das müssen die dann wissen, wo überall NAD gebraucht wird, gibt es ganz viele Prozesse, aber unter anderem brauchen diese Sirtuine eben das NAD. Und das hat zur Folge, dass jetzt weltweit Unmengen von Additives, wie sagt man so, Nahrungsergänzungsmitteln verkauft werden, die eben Substanzen enthalten, Rohstoffe enthalten, die im Körper dann weiterverarbeitet werden zu NAD, weil das NAD selber kann man nicht futtern. Also zum Beispiel Vitamin B3 ist so ein Klassiker oder Tryptophan ist sowas, was viele vielleicht mal gehört haben, eine Aminosäure. Man könnte ganz einfach auch viel Fisch essen und Eier essen und Vollkorn und Gemüse, da wäre es auch drinnen, auch in normalem Fleisch. Aber stattdessen essen die Leute halt diese Ergänzungsprodukte und am besten dann von einer Marke, die von Leuten wie Brian Johnson, den Sie erwähnt haben, dann vertrieben wird. Und das ist
der muss sich ja auch refinanzieren.
Ja klar, der braucht. Los Angeles ist teuer, also teures Pflaster, ja. Also ich habe da auch Verständnis für, weil auch die normale Medizin macht ja immer mal wieder Versprechungen, die sie nicht halten kann. Und Leute wie der David Sinclair, der ist Harvard-Professor, ist ein Superstar, macht sehr gute Laborforschung, hat eben auch tolle Ergebnisse da gefunden mit den Sirtuinen und dem NAD, was aus seinem Labor kam. Andererseits sagt er eben, es gibt das Versprechen des ewigen Lebens jetzt schon. Und diese, was ich ganz interessant finde, ist, die sind ja auch nicht dumm, diese Verkäufer. Ja? Die machen Folgendes, die sagen, naja klar, haben wir jetzt noch nichts, wo wir euch versprechen können, dass ihr ewig lebt. Aber wenn ihr jetzt, und das ist das, deshalb sind wir in einem besonderen Moment in der Zeit, wo sich die Investition lohnt, wenn ihr jetzt euer Leben um 5 Jahre verlängert, dann werden wir in den nächsten 5 Jahren was finden, um sie nochmal um 10 Jahre zu verlängern. Und dann werden wir in den nächsten 15 Jahren was finden, um sie um 25 Jahre zu verlängern. Und spätestens in 50 Jahren haben wir dann was, was das Leben unendlich macht, wo ihr unendlich leben könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt mit uns auf den Zug aufspringt, seid ihr in diesem Zeitfenster, wo ihr sozusagen euch das ewige Leben in Raten kauft, kann man sagen. Nicht auf einmal, sondern ansparen könnt. Und dieser Deal oder dieses Argument überzeugt die Investoren und überzeugt ganz viele Leute bei TikTok und im Internet und sonst wo, die da alle munter mitmachen.
Klar, weil man dann auch nicht mehr von diesem Zug abspringt, ne?
Ja, das, also ehrlich gesagt, wenn man lange schon im Geschäft ist wie ich, da erinnert man sich an die Verkäufe der Pharmaindustrie, die schon in den 70er Jahren das Thema mit den Chemotherapien hatte. Und dann gab es dann Chemotherapien, die bestimmte Krebserkrankungen, die waren ja damals noch nicht so gut wie heute. Und die haben damals gesagt, ja, wir können euch dann das Leben von 3 Jahre auf 4 Jahre verlängern statistisch. Da gab es natürlich andere, die gesagt haben, oh Mensch, 1 Jahr Lebensverlängerung für den ganzen Tort und die Nebenwirkungen, die hohen Kosten vor allem. Und dann hat die Pharmaindustrie dann eben gesagt, ja, aber in den 3 bis 4 Jahren könnten wir was Neues finden, was euer Leben dann nochmal um 5 Jahre verlängert. Also das Argument ist uralt, wurde hier nur sozusagen geklaut von den Longevity-Leuten. Und irgendwie, wenn man so ein bisschen verzweifelt ist, was weiß ich, sie haben junge Kinder, sie wollen unbedingt noch miterleben, wie dann die nächste Generation das Klimaproblem löst, was wir nicht mehr hingekriegt haben und 1000 andere super interessante Dinge, dann... Oder sie wollen vielleicht wie Elon Musk irgendwann mal auf den Mars fliegen und dort sterben. Dann ist es natürlich so, dass schon wichtig ist, dass sie lange leben. Und dann investieren die Leute da in diese Sache. Weil der eine geht zum Schönheitschirurgen und der andere lässt sich sozusagen sein Leben verlängern. Das ist eine moderne Methode von Body Engineering, würde ich sagen.
Nun gibt es ja Menschen auf der Welt, die über 100 geworden sind. Kann man genetisch bei denen feststellen, dass die irgendwelche Ähnlichkeiten haben oder ist es dann wirklich viel der Lebensstil?
Es gibt so ein paar Gene, die darauf hindeuten. Also man kann so grob sagen, die Gemeinheit ist, ob wir lange leben oder nicht, hängt, würde ich mal sagen, zu 80% von den Genen ab. Also von der genetischen Ausstattung, die wir dabei haben. Lange leben im Sinne des bisherigen langen Lebens. Also wir reden jetzt nicht um echte Longevity, also Verlängerung des absoluten Alters. Und da ist vieles in den Genen, ja. Ob sie die Veranlagung haben, zum Beispiel zur Arteriosklerose, ob sie bestimmte Veranlagungen haben, die Krebserkrankungen häufiger machen und so weiter. Wenn sie dann aber in den Bereich gehen, wo es jetzt nicht mehr um das Sterben an Krankheiten, sondern um das Sterben an Altersschwäche, wie man so sagt, geht, da ist es dann tatsächlich so, dass es kaum genetische Unterschiede gibt. Also man hat bei den besonders alten Menschen eigentlich die, was heißt besonders alt, die waren halt über 100, aber waren nie älter als 120. Aber bei denen hat man eigentlich nichts gefunden, was grundsätzlich lebensverlängernd wirkt. Also aus dem Tierbereich gibt es so ein paar Entdeckungen, dass zum Beispiel diese DNA-Reparaturmechanismen die Schäden, die eben durch Strahlung oder durch einfach durch Irrtümer, die im Laufe der Zeit entstanden sind, die reparieren. Und bei manchen Tieren ist das überaktiv. Und diese Tiere sind zum Teil dann auch besonders langlebig. Also sowas in der Richtung hat man eindeutig beim Menschen nicht gefunden. Hat man immer gesucht, aber bisher nicht gefunden. Liegt natürlich auch daran, dass die Stichprobe so klein ist. Ja, es gibt nicht so viele über 100-Jährige und meistens erzählen die ihnen dann, dass sie ganz viel Knoblauch gegessen haben oder
jeden Tag einen Schnaps getrunken haben.
Genau, andere sagen jeden Tag einen Schnaps. Vielleicht auch interessant, also da gab es ja auch mal das Ding mit dem Rotwein.
Ja, ja,
Was ist der Grund, warum sie jeden Tag ein Fläschchen wahrscheinlich aufmachen?
Also, natürlich nicht.
Böser Spaß, ja. Also es ist so, da gibt es dieses Resveratrol in dem Rotwein. Das hat ein schlauer französischer Wissenschaftler, der eng mit der Önologie dort verbrüdert war, herausgefunden. Und dieses Resveratrol zum Beispiel, das aktiviert auch diese Sirtuine, von denen ich vorhin gesprochen habe, die der David Sinclair entdeckt hat. Also da ist schon ein gewisser Zusammenhang. Was da immer drinnen ist, ist, diese Substanzen fangen im weitesten Sinne freie Radikale ab, also Produkte, die entstehen, wenn die Zelle Energie produziert. Und das ist natürlich so, das kann man durch Ernährung machen, was weiß ich, vielleicht gibt es irgendwelche Ernährungstipps, mit denen man das machen kann, aber es ist letztlich so, 80% ist bei Ihnen in den Genen, wie gut oder schlecht Ihre Zellen das normalerweise machen. Und ob man das jetzt mit irgendwelchen Ergänzungsstoffen noch ein bisschen unterstützt oder ob sie einfach nur weniger Stress haben und mehr schlafen. Und in der Nacht weiß man ja auch, dass zum Beispiel das Gehirn dann plötzlich Reinigungsprozesse startet, wo die Stoffwechselprodukte weggeschwemmt werden. Also da gibt es viele, sagen wir mal, biologische Methoden, das zu machen, ohne dass sie sich jetzt sozusagen da in die Apotheke begeben müssen und das halbe Regal leer kaufen müssen.
Und was man bei dieser Studie ja auch nicht unterschätzen darf, ist, dass oft Rotwein eben in Geselligkeit getrunken wird und das und Sozialleben zu pflegen eben auch dazu beiträgt, dass man wahrscheinlich dann älter wird, oder?
Ja, das ist interessant. Ich hatte vorhin gesagt, es gibt zwei Arten zu sterben. Das war sozusagen der Schulbuchteil. Ich persönlich finde, es gibt eine dritte Art zu sterben. Und das ist sozusagen, wenn das Leben irgendwie nicht mehr lebenswert ist. Dann sind sie zwar noch am Leben, biologisch gesehen, aber irgendwie in gewisser Weise fast scheintot. Damit meine ich jetzt keine Vampire, sondern Extremfall ist vielleicht, wenn sie im Koma liegen. Ja, dann gelten sie unter Umständen auch als gehirntot. Ja, was ist denn dann? Ist das dann lebensverlängernd? Sodass man eigentlich schon überlegen muss, habe ich jetzt das gesunde Leben wirklich verlängert? Also ist es so, dass ich mein gesundes Leben, sozusagen mein Health Span, wie die sagen, also Lifespan und Health Span, dass ich den verlängert habe? Und das hängt eben viel auch mit sozialen Kontakten zusammen. Das hängt mit der Frage zusammen, wie schnell die Demenz fortschreitet, die früher oder später die meisten ja dann mehr oder minder stark erwischt. Da gibt es Alte, die sind total fit im Kopf. Und da ist genau, was Sie sagen. Gibt viele Studien, die sagen, wenn Sie Ihr ganzes Leben lang bis einschließlich ins Alter hinein geistig aktiv sind, immer brav Podcasts hören, sich was dazulernen, vielleicht dann über 60 noch eine Sprache oder Musikinstrument dazulernen und eben diese sozialen Kontakte, die ja auch mental extrem fordernd sind. Gerade je älter man wird, desto schwieriger wird es. Nicht nur, weil man die Namen seiner Freunde nicht mehr kennt, sondern die Kommunikation mit vielen Leuten zugleich und so weiter. Das sind alles Training fürs Gehirn. Und wir wissen, dass unser Gehirn und unser Gemüt ganz eng verbunden ist mit dem Status unseres Immunsystems, mit dem Status unseres Verdauungssystems, der Frage, welche Bakterien haben wir im Darm und welche nicht. Das ist auch noch so ein Aspekt, der da eine große Rolle spielt. Und wenn Sie dieses Gesamtpaket sozusagen optimieren wollen, dann ist es eben schon sinnvoll, wenn Sie dafür sorgen, dass Sie auch im Alter sozial nicht abbauen. Und vielleicht das andere, was man noch sagen muss, ist, dass man auch nicht unterschätzen darf, dass unsere Muskulatur, wenn sie älter wird, immer schwächer wird. Da weiß man, dass es da einen echten Schwund gibt. Nicht nur, sieht man ja auch oft, ja, dass alte Menschen irgendwie weniger Muskeln haben, sondern das ist klar, wenn sie mit, sag ich mal, 50, 60 nicht langsam anfangen, ein bisschen zu trainieren und die Muskeln aktiv aufzubauen, dann schreitet schreitet dieser Muskelschwund später schneller fort. Mhm. Und deshalb gibt es viele so sinnvolle Sachen, nicht nur die sozialen Kontakte, vielleicht auch die Kontakte in der Muckibude oder ähnliches. Kann alles von Vorteil sein. Richtig unterm Strich, was das beim Einzelnen bringt, weiß man nicht, ja, weil es kann sie dann trotzdem eine der trivialen Krankheiten erwischen, die wir eben noch nicht gut heilen können. Oder sie haben einfach schlechte Gene, die irgendwie gesagt haben, nach so und so vielen Jahren ist bei ihnen Schluss. Früher hat man gesagt, der liebe Gott, oder manche sagen es bis heute ja noch. Aber irgendwie das Schicksal, sage ich mal im weitesten Sinne, ist doch wesentlich stärker als alles, was sie im Leben so selbst noch dazu tun können.
Ich weiß nicht genau, wie das Sozialverhalten der Grönlandwale ist, aber fest steht, dass die richtig lange leben, sogar bis zu 200 Jahre. Das wurde erforscht und man hat herausgefunden, das liegt woran, Herr Kekulé?
Ja, das ist hat gerade Riesenwelle gemacht. Das ist Ende Oktober in Nature, in sozusagen dem Tempel der Wissenschaftsmagazine, ist es erschienen. Da hat man Material von Grönlandwalen gehabt. Man muss dazu sagen, das sind, glaube ich, die zweitgrößten Wale nach den Blauwalen. Und also das zweitgrößte Lebewesen überhaupt auf der Erde. Und es ist so, oder Säugetier, nach der zweitgrößte Säugetier. Und es ist so, dass man muss dazu sagen, das waren Wale, die wurden im Rahmen dieses Programms getötet, dass vor einigen Jahren die Inuit, da die Eskimos quasi in Alaska, die hatten die Erlaubnis, begrenzt Wale zu fangen, weil das bei denen zur Kultur gehört. Und da haben sie dann immer ein Stückchen abgegeben an ein Forschungsinstitut in Rochester in New York. Und die haben das untersucht. Und da muss man dazu sagen, da gibt es etwas, was schon lange bekannt ist, auch so ein alter Klassiker, das heißt Pitot's Paradox. Das ist so, da hat ein Wissenschaftler namens Pitot, das war glaube ich ein Statistiker, gar nicht so ein Biologe, der hat mal was Lustiges vorgerechnet und zwar, wir haben ja gesagt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eine Zelle Mutationen macht und durch die Mutationen dann Krebs entsteht. Das ist sozusagen die Zufallskatastrophe. Und wenn ein Organismus viele Zellen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, weil das in jeder Zelle rein theoretisch mal passieren könnte. Und wenn das ein Wal ist, der irgendwie 80 Tonnen wiegt, wie diese Grönlandwale, und wenn der dann auch noch sehr lange lebt, 200 Jahre, dann muss der doch ziemlich oft Krebs kriegen eigentlich. Vielleicht an dem Krebs sterben oder hat zumindest Krebs. Und paradoxerweise ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu kriegen, nicht von der Größe der Tiere abhängt. Also wir wissen es schon lange, dass das sind so, ob das geht vielleicht von 20-30% ist die Wahrscheinlichkeit für jedes Säugetier im Laufe seines Lebens irgendwann mal eine Krebsart zu entwickeln, heißt nicht daran zu sterben. Und das geht von der Maus über die Hunde, über den Menschen, wir liegen so bei 20% bis hin zu den Walen und die Wale haben sogar angeblich weniger Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, soweit man das untersuchen kann. Und das ist ein berühmtes Paradox. Und auf der Suche nach der Erklärung zu dem Paradox haben die eben diese Grönlandwale untersucht, hatten eigentlich die Arbeitshypothese, dass die wahrscheinlich mehr Mutationen vertragen. Also wir sagen onkogene Treffer, oncogenic Hits, dass die DNA von diesen Grönlandwalen vielleicht 5 oder 6 oder 7 onkogenen Treffer verkraften kann, bevor eine Zelle bösartig wird. Bei Menschen sind es so 5 Treffer etwa, die wir brauchen, bis eine Zelle bösartig wird. Bei Mäusen sind es 2 Treffer. Und man weiß eben deshalb bei den verschiedenen Tierarten, wie empfindlich die sozusagen zum Beispiel auf radioaktive Strahlung sind. Und dann dachte man, naja gut, diese Grönlandwale, die haben vielleicht eine besondere Unempfindlichkeit. Aber nein, das Gegenteil war der Fall, die sind besonders empfindlich. Nur 2 onkogenische Treffer reichen aus, um da Krebszellen bösartig zu machen. Sie müssen also nur 2 Gene ausschalten, damit die Zelle sich unbegrenzt teilt. Ich hatte vorhin gesagt, so das mit den Telomeren wäre so ein Beispiel, was da funktioniert, also diese Checkpoint-Proteine. Und das heißt, daran lag es schon mal nicht. Und dann haben die weitergeguckt und haben festgestellt, dass ein bestimmtes Protein, was in allen tierischen Zellen, glaube ich, vorhanden ist, das heißt CIRB, also CIRBP, Cold Inducible RNA Binding Protein, also das kälteinduzierbare RNA-Bindungsprotein. Das ist schon lange bekannt. Das ist so eins dieser Stressproteine, von denen man weiß, dass die aktiviert werden, wenn die Zelle sich gegen Stress aller Art wehrt. Also UV-Strahlung zum Beispiel oder eben in dem Fall Kälte. Und Kälte ist auch ein Stress natürlich für den Organismus und dann werden bestimmte Reparaturmechanismen aktiviert, unter anderem eben die Reparatur der DNA forciert. Und da hat man festgestellt, dass bei diesen Walen dieses kälteinduzierte Protein, was die DNA repariert, plötzlich wahnsinnig stark erhöht ist. Und zwar in diesen Zellen, die sie untersucht haben, das waren so Bindegewebszellen. Ich weiß nicht, wie hoch der Faktor war, aber es gibt eine enorme Erhöhung, die bei anderen Tierarten kaum gesehen wird. Und dann haben sie noch ein paar andere Tests gemacht, die eben relativ deutlich zeigen, dass diese ein wichtiger Faktor, warum diese Wale so uralt werden, 200 Jahre plus, das ist, dass dieses Protein, was eine Stressreaktion auf Kälte und andere Faktoren ist und was die DNA-Reparatur macht, dass das so stark erhöht ist. Das heißt, diese Wale können DNA viel besser reparieren, wenn da mal ein Schaden ist, als andere Tiere. Das haben sie zum Beispiel so getestet, dass sie diese Zellen dann in der Zellkultur radioaktiv bestrahlt haben und geguckt haben, wie schnell die sich davon erholen. Und daran kann man dann feststellen, wie schnell diese DNA-Reparatur arbeitet. Und das ist also spektakulär bei diesen Tieren. Und jetzt haben natürlich alle auf der Welt das nächste Target. Ja, also jetzt wird es wahrscheinlich dann in den Nahrungsergänzungsmitteln.
Her mit dem
Protein. Ja, damit, ja. Also weiß ich nicht. Also ich würde sagen, super Methode ist, einfach in Eiswasser leben bei Grönland, solange es dann noch kalt genug ist, wird man auch älter. Ja.
Ja. Das führt ja aber zu der nächsten Sache. Dieser Brian Johnson, den ich anfangs angesprochen hatte, der hat zum Beispiel aufgehört, gefährliche Dinge zu tun. Der liebte früher Motorradfahren, Skifahren, Snowboarden, macht er alles nicht mehr. Also wenn es dann irgendwie vor allem ums Überleben geht, wie viel Leben bleibt dann da noch, ne?
Ja, wollen wir das alles überhaupt, ist die Frage so ein bisschen, ja. Also ich würde vielleicht einen Zahn ziehen wollen. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Tempus edax rerum. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen von Ovid, ist das. Da heißt O Zeitverzehrer der Dinge. Und da kommt dann später auch, wie ging das, vita taque dentibus evi. Also mit den Zähnen der Zeit verzehrt ihr alles sozusagen. Mhm. Und das ist ein uraltes Ding, der Zahn der Zeit. Und es ist so, dass letztlich da was Biologisches dahinter steckt. Und zwar ist es ja so, Zeit vergeht für uns Menschen in dem Sinn, dass wir sagen, ja, wie viel Zeit bleibt mir noch in meinem Leben? Da gucke ich ja auf die Zukunft irgendwie. Und dann habe ich die Vergangenheit, das ist das, woran ich mich erinnere. Die Zukunft ist ja unsicher. Die Vergangenheit ist an den Stein gemeißelt. Dazwischen gibt es noch so was Merkwürdiges, was Gegenwart heißt. Da haben irgendwelche Leute mal ausgerechnet, dass unsere Gegenwart, war das 20 Millisekunden lang ist oder so? Also man kann das feststellen, wie lange unser Jetzt-Gefühl ist. Ja?
Okay.
Und physikalisch gibt es das natürlich nicht. Ja? Da gibt es keine Vergangenheit und Zukunft, sondern in der Physik ist Zeit ein Kontinuum, was eigentlich beginnt mit dem Urknall, zumindest die aktuelle Theorie. Das Universum ist da entstanden und seitdem dehnt sich das gesamte Universum aus. Und eigentlich ist die Zeitachse in der Physik eigentlich die Richtung, in der sich dieses Universum ausdehnt. Und das ist auch relativ. Das wissen wir seit Einstein, dass für je nach Beobachter und je nachdem, wie schnell sich der Beobachter bewegt im Verhältnis zu dem, was er da anschaut, die Zeit relativ ist. Also gar nicht so, wie wir das subjektiv wahrnehmen, dass es ein Jetzt oder eine Zukunft oder sowas gibt. Warum ist das wichtig? Weil auf dieser Achse, dieser physikalischen Achse, nimmt die Unordnung im Universum ständig zu. Das ist sozusagen das physikalische Äquivalent dessen, was wir Menschen als Zeit empfinden, ist eine Zunahme der Unordnung. Wir nennen das Entropie. Die Entropie in einem geschlossenen System, sagt man in der Physik, der eine oder andere hat es vielleicht in der Schule noch parat, in einem geschlossenen System nimmt die Entropie zu oder kann am Schluss mal konstant sein. So, was heißt das? Das heißt erstens das Kinderzimmer, wenn man sie nicht
aufräumt. Daran habe ich auch direkt gedacht, das geschlossene System Kinderzimmer.
Ja, ja. Aber da haben Sie wenn Sie da mal genau drauf achten, gibt es eine interessante Beobachtung. Wenn nämlich diese Kinder dann da drinnen anfangen aufzuräumen, ja, dann ist meistens vor dem Zimmer
der Sauerstand. Da ist schon
Schluss bei uns. Also okay, also wenn die Kinder da aufsaugen, aufräumen, dann müssen Sie sich vorstellen, schmeißen Sie alles raus, was Sie nervt und was Sie nicht brauchen und liegt vor der Tür. Und da lernen wir etwas daraus, nämlich wenn ein System nicht geschlossen ist, wie die offene Tür vom Kinderzimmer oder sogar selektiv nach außen offen ist, dann können sie sozusagen im Innern aufräumen auf Kosten der Außenwelt. Und das ist sozusagen eine Art Besonderheit, wie man dem Zahn der Zeit sozusagen, dem gnadenlosen Tempus edax rerum, ja, dem kann man sozusagen sich widersetzen, indem man draußen Unordnung schafft. Und das kostet aber Energie. Also nach dem Aufräumen sind sie erschöpft. Also zumindest tun die Kinder so, als wären sie erschöpft. Und genau das ist Leben. Das ist genau das, was das Leben macht. Das Leben räumt im Innern auf und schafft einen Zustand höherer Ordnung. Also entgegen der Entropie, entgegen der Zeitbewegung seit dem Urknall, ist es sozusagen antiphysikalisch und kauft sich Ordnung. Und um diese Ordnung aufrechtzuerhalten, muss es aber wiederum Energie aufwenden. Und dieses Aufwenden der Energie, was quasi dieses Verbrennen von Glucose ist mit Sauerstoff und letztlich ist es chemisch so eine Art Knallgasreaktion, Wasserstoff und Sauerstoff, gibt dann Energie. Das macht eben ständig, setzt eben ständig durch diese Freisetzung der Energie, zerstört es ständig auch die Ordnung. Also oder konkret gesagt, es entstehen Sauerstoffradikale dabei. Und diese Radikale, die machen die DNA kaputt. Und um die DNA zu reparieren, brauchen sie wieder Energie. Und für die Energie brauchen sie wieder Sauerstoff. Und dabei entstehen wieder die Sauerstoffradikale. Das heißt, die Tatsache, dass wir als Lebewesen es schaffen, uns auf Kosten unserer Umwelt, das macht jede einzelne Zelle so, vielleicht auch ein bisschen die Spezies Mensch, auf Kosten der Umwelt sozusagen im Innern aufzuräumen, diese Tatsache ist zugleich auch unser Todesurteil, weil wir dafür Energie brauchen, die die Ordnung wieder kaputt macht als Nebeneffekt. Sodass man eigentlich sagen kann, das Leben ist sozusagen Ordnung auf Zeit und wieder ist Schwimmen gegen den Strom der Physik, der ständig gegen größere Unordnung strebt. Das ist wichtig zu verstehen, diese physikalische Matrix zu verstehen, ist wichtig, damit man sieht, dass das Versprechen ewigen Lebens eigentlich nicht funktionieren kann. Weil das, was wir machen, dieses Aufrechterhalten der Ordnung, übrigens das wichtigste Teil der Zelle ist deshalb die Zellmembran außen, mit der sie sich abgrenzt von der Umwelt. Und
die Kinderzimmertür.
Die Kinderzimmertür, ja, wo sie die Sachen rausschmeißen kann, die sie nicht braucht, ja. Und draußen dafür das Chaos erzeugt in gewisser Weise. Dieses Abgrenzen der einzelnen Zelle, wo sie aber zugleich im Innern die Energie produzieren muss, könnte man biologisch jetzt runterdeklinieren, dass das die Mitochondrien sind und so weiter. Und da gibt es natürlich wieder Leute, die das ewige Leben versprechen, indem man die Mitochondrien manipuliert. Aber mal so ganz grob gesagt, das ist leider ein Teufelskreis. In dem Fall ist der Teufel da wahrscheinlich wirklich irgendwie mit im Spiel. Das ist ein Teufelskreis, dass sie die Energie, die sie dafür brauchen, immer im Innern der Zelle irgendwie erzeugen müssen. Und deshalb haben sie immer das Problem, dass durch die Energieerzeugung, wenn sie weiterhin die Ordnung aufrechterhalten wollen, das heißt also die Qualität der DNA-Kopien letztlich aufrechterhalten wollen, dann müssen sie immer damit rechnen, dass das kann nur eine Zeit lang funktionieren. Ja, das ist sozusagen immer eine Batterie, die irgendwann leer läuft. Und deshalb wird es das ewige Leben rein physikalisch gesehen nicht geben. Es wird sicherlich möglich sein, um 120 Jahre, vielleicht 130 Jahre zu erreichen. Es werden immer mehr Leute dieses lange Leben erreichen können, durch zumindest die genug Geld dafür haben, die ganzen Supplements und so weiter, und Therapien zu machen, Blutwäsche und so weiter. So in diese Richtung geht es. Aber das Versprechen als solches ist sozusagen a priori unseriös.
Ich würde es einfach nochmal wiederholen, Redundanz ist wichtig, Leben ist Ordnung auf Zeit. Zitat von Professor Alexander Kekulé, das behalten wir mal bei. Und dann muss man natürlich noch fragen, zwei Sachen, Friedrich Merz, wie soll sein Rentensystem aussehen? Das klären wir hier an dieser Stelle aber nicht. Aber wie wäre denn eine Lebensführung ohne den Gedanken an die eigene Endlichkeit? Das wäre doch auch irgendwie seltsam, oder?
Ja, das ist ja das, was bisher die Religionen übernommen haben, dass sie uns da trösten mit allen möglichen Versprechungen, was nach dem Leben kommt. Jetzt ja die Naturwissenschaften erstaunlicherweise oder einige Naturwissenschaftler das gerade übernommen haben. Das kann man individuell schlecht empfehlen, aber Ich glaube, dass sich abfinden mit der Endlichkeit ist etwas mit dieser Geworfenheit, wie die Philosophen früher, die Existenzialisten gesagt haben, dass man ins Leben geworfen ist. Das macht viele Dinge, glaube ich, einfacher, dass man auch seinem Schicksal dann jetzt nicht als Feind immer gegenübersteht und mit wahnsinnigem Aufwand versucht, dann das in jeder Situation noch zu bekämpfen, sondern manchmal ist es einfach so, dass man sich damit trösten muss, dass man vielleicht irgendwas hinterlassen hat als Wissenschaftler, als Schriftsteller oder auch nur in seinem privaten Bereich gute Dinge gemacht hat, die anderen Menschen genutzt hat, vielleicht Kinder hinterlassen hat, die dann weiterleben. Das ist übrigens ein Teil dieser, gibt es ja auch solche Schlagzeilen, dass dann gesagt wird, ja, es gibt irgendwelche Quallen in Mallorca, die ewig leben. Wenn man das genauer anschaut, solche Beispiele, kann ich nur davor warnen, heißt das meistens, die haben sich fortgepflanzt und das sind die eigenen Nachkommen, die dann den gleichen Organismus wieder bilden. Also bei uns sind die Kinder ja ziemlich deutlich erkennbar außerhalb der Mutter. Ja. Aber es gibt auch Organismen, die sich so fortpflanzen, dass quasi die Nachkommen außen dran anwachsen. Aber es ist im Grunde genommen das gleiche Prinzip, das sind Nachkommen des vorherigen Lebewesens, sodass es keine unsterbliche, es gibt keine unsterblichen Lebewesen. Was man schon machen kann, ist, dass man die ganzen, wir kennen jetzt so viele Faktoren, wir haben heute ein bisschen über freie Radikale und sowas gesprochen, um den Nachteil von Stress, den letztlich diese ganzen Faktoren, von denen wir wissen, dass sie uns schneller altern lassen und schneller krank machen. Das heißt, der Klassiker, mehr Bewegung, Übergewicht bekämpfen, genug Schlaf, aber auch Stress meiden, soziale Kontakte, haben wir drüber gesprochen. Umweltgifte meiden ist relativ wichtig, dazu gehört neben Rauchen natürlich auch sowas wie Plastik in der Umwelt und so, das ignorieren wir ja völlig, dass wir uns da, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch irgendwelche Chemikalien in der Umwelt, dass wir uns damit eigentlich auch so schleichend krank machen. Und dann ist es sicher sinnvoll, bei der Ernährung darauf zu achten, dass man die Dinge immer drinnen hat, die anderen in teuren Supplements verkaufen, Nahrungsergänzungsstoffen verkaufen. Aber man kann durch ganz normale Ernährung dafür sorgen, dass man genug Vitamin B3, Vitamin D und was es so alles gibt hat und Tryptophan, die Aminosäure sowieso, das ist überhaupt kein Problem, die zu ersetzen. Vielleicht ein Tipp von Mikrobiologen noch, weil ich jetzt mich wirklich intensiv mit dem Thema natürlich beschäftigt habe, Longevity insgesamt. Chronische Entzündungen spielen eine erhebliche Rolle. Also Entzündungen, gerade chronische, nicht so was Akutes, aber eine chronische Entzündung, die man nicht bekämpft, die macht ständig diese Prozesse, die eben diese Radikale freisetzen und die Zellen kaputt machen. Das heißt, man muss wirklich Infektionskrankheiten auskurieren. Das ist heutzutage schwierig, wenn man immer dann zur Arbeit muss oder sonst was, aber kann ich nur dringend empfehlen, Infekte auskurieren komplett. Beim Verdacht auf bakterielle Infektionen ist es manchmal auch gar nicht so schlecht, Antibiotika zu nehmen. Wir wissen, dass zum Beispiel Arteriosklerose auch durch chronische bakterielle Entzündungen mitgefördert wird. Und wenn man die rechtzeitig ausschaltet, dann kommt es weniger zur Arteriosklerose. Kennen wir auch von Tieren. Ja, einer der Gründe, warum leider in der Tiermast ja auch Antibiotika regelmäßig verwendet werden. Da ist es natürlich nicht so sinnvoll. Und zu guter Letzt, auch wenn das manche unserer Hörer vielleicht nicht so gerne hören, es ist so, dass Impfungen, das weiß man inzwischen, definitiv lebensverlängernd wirken können. Nicht nur wegen der Krankheit, gegen die man impft. Klar, wenn man jetzt gegen Hepatitis geimpft ist, wird man nicht mehr an Hepatitis sterben. Sondern es gibt so einen erstaunlichen Nebeneffekt, dass zum Beispiel die Impfung gegen Gürtelrose, die gibt es erst seit ein paar Jahren, dass die zum Beispiel Vorteile hat bei der Entwicklung von Demenz und Alzheimer, dass sie das bis zum gewissen Grad aufheben kann. Und es ist biologisch durchaus plausibel, weil man eben durch diese kurzzeitige, eher unspezifische Aktivierung des Immunsystems dafür sorgt, dass diese ständigen Entzündungsprozesse im Organismus abgeschaltet werden können. Also sie werden kurz aktiviert und dann hinterher kontrolliert. Konkret bei der Gürtelrose hängt es auch damit zusammen, dass diese Viren, die das machen, sind bestimmte Herpesviren im zentralen Nervensystem sitzen. Oder auch bei dieser zum Teil ungeliebten Covid-Impfung, selbst da ist es so, dass man gesehen hat, dass das positiv korreliert mit der Entwicklung von Alzheimer und Demenz. Rein statistisch gesehen. Warum ist es so? Weil man eben unspezifisch das Immunsystem mal kurz aktiviert. Und da gibt es eben diesen Effekt, dass wenn es einmal aktiviert wurde, fängt sich das hinterher wieder ein und es gibt so eine Art Reset des Immunsystems und das scheint irgendwie von Vorteil zu sein. Also deshalb kann man sagen, Infekte vermeiden ist eine weitere Empfehlung. Und ich würde von Medikamenten erstmal abraten. Aber eine Warnung in die Zukunft, Rapamycin war alles gestern, über das wir vorhin gesprochen haben. Der nächste Schrei sind die sogenannten GLP-1-Agonisten, besser bekannt unter Namen wie Ozempic oder Wegovy oder Mounjaro. Der Mounjaro ist noch ein zweiter Faktor mit drin. Diese Abnehmspritzen, die demnächst auch als Tabletten zur Verfügung stehen werden. Ich sage fast leider, sieht es sehr deutlich so aus, als würden die auch Krankheiten, viele andere Krankheiten vermeiden, Demenz vermeiden und ähnliches. Und ich gehe davon aus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die nächsten Monate, da werden wir das dann leider nicht mehr im MDR besprechen, sondern vielleicht in einem anderen Podcast, aber das wird in den nächsten Monaten so sein, dass rauskommt, dass die auch das Leben verlängern. Und dann wird der Run natürlich erst recht losgehen auf diese wahnsinnig teuren, inzwischen ja auch knappen Medikamente, die der Pharmaindustrie Milliarden bescheren. Da graut es mir schon so ein bisschen davor, wenn es dann sozusagen heißt, ihr müsst jetzt Ozempic oder seine Nachfolger nehmen, um ewig oder sehr, sehr lange zu leben. Das Versprechen wird sicher kommen und ich bin ganz sicher, dass Brian Johnson schon Verhandlungen führt mit den Herstellern, welches Medikament er jetzt empfehlen soll.
Damit sind wir am Ende dieser Ausgabe Kekules Gesundheitskompass. Wieder viele Denkanstöße bekommen, viel Fachwissen und auch dafür möchte ich Ihnen danken. Wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit, Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich. Schöne Weihnachtszeit, guten Start ins neue Jahr und bedanke mich für die vielen Ausgaben bis hierhin.
Ja, muss ich mich natürlich auch bedanken, liebe Frau Böttcher. Also Sie haben also für über lange, lange Zeit eine super professionelle Zusammenarbeit dahin gelegt. Also das hat wirklich sehr gut getan, mit Ihnen das zu machen. Und ich fand vor allem, Sie haben immer so eine sehr sympathische, unterhaltsame Note drinnen. Und bei manche schwere Themen, die ja so ein bisschen auch sperrig sind, sage ich mal, haben Sie wirklich perfekt so rüber moderiert, dass sogar ich hinterher das Gefühl hatte, also so elegant hätte ich es nicht weitergebracht. Und vor allem, Sie haben eine Fähigkeit zum Schluss.
Ja.
Sie schaffen es immer, nach gut einer Stunde diesen Podcast zu beenden. Ich könnte ja noch zwei Stunden weiterreden, aber Sie haben es drauf zu erkennen, wann Schluss ist.
Vielen Dank.
Alles Danke, Gute. Frau Böttcher. Ciao.
Und am 18. Dezember, wie gesagt, gibt es dann die nächste und auch die letzte Ausgabe moderiert von André Seifert. Wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Abschließend noch ein Podcast-Tipp. Mehr als 1 Milliarde Menschen leiden an Wurminfektionen. Die verursachen Blutarmut, hemmen Kinder in ihrer Entwicklung und können Erwachsene arbeitsunfähig machen. Meist sind es Krankheiten, die im globalen Süden auftreten. Das Verstörende hierbei, für Hunde und Katzen gibt es längst ein wirksames Medikament, für Menschen nicht. Und warum ist das so? Weil sich damit kein Geld verdienen lässt. Haustiere im reichen Norden sind profitabler als kranke Menschen im Süden. Darum geht es im aktuellen Doc5-Radio-Feature Erst die Katze, dann der Mensch über das Versagen des globalen Pharmamarkts. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
ARD. MDR aktuell. Kekules Gesundheitskompass.